Wir können einfach schauen, wie wir hier sind. Was ist die Gewohnheit? Wo ist unsere Aufmerksamkeit? Einfach zu beobachten. Wie bin ich gewohnheitsmäßig da? Ist mein Körper Teil meiner Aufmerksamkeit? Macht es einen Unterschied, wenn ich meinen Körper mit einbeziehe in meine Aufmerksamkeit? Und für diejenigen, die zuschauen, die nicht wissen, wie kann ich meinen Körper in meine Aufmerksamkeit mit einbeziehen, ein guter Punkt, wo man beginnen kann, ist zu spüren, wo spüre ich Kontakt. Ich sitze zum Beispiel auf dem Stuhl und spüre den Kontakt mit den Sitzknochen auf dem Stuhl. Meine Hände liegen im Schoß und sind gefaltet. Ich spüre meine Beine, wie meine Hände auf den Beinen liegen. Und meine Füße berühren den Boden. Das ist zum Beispiel ein einfacher Weg, den Körper mit in die Aufmerksamkeit einzubeziehen. Dann können wir weiterschauen. Ist mein ganzer Körper in meiner Aufmerksamkeit oder sind nur Teile meines Körpers in meiner Aufmerksamkeit? Der Rücken wird zum Beispiel gern vergessen. Den sehen wir nicht. Wie ist es, wenn ich kurz meinen Körper durchscanne und einfach alles mit einbeziehe, was Teil des Körpers ist? Ich kann oben anfangen beim Kopf oder unten bei den Füßen. Das dauert nur ein paar Sekunden durch den ganzen Körper vorne und hinten. Meine Erfahrung ist, wir sind dann ganz anders präsent in diesem Moment. Und darüber hinaus ist es möglich, in diesem Moment sein eigenes Sein mit in die Aufmerksamkeit einzubeziehen. Dieses Ich Bin, was jetzt hier ist, einfach nur dessen gewahr zu sein. Nur einfach zu bemerken, wie ist es so zu sein und hier so zusammen anzukommen. Gibt es einen guten Grund, nicht immer den Körper mit einzubeziehen, wenn wir irgendwie, egal mit wem, präsent sind, ob das jetzt auf unserer Arbeit ist oder zu Hause oder im Laden, an der Theke, unser Sein mit einzubeziehen, unser Bewusstsein. Was ich hier in den ersten Minuten sage, ist letztendlich mein ganzes Wissen in Anführungszeichen. Das genügt mir vollkommen, hier zu sein, meine Hauptaufmerksamkeit auf das Sein, auf das Bewusstsein zu richten, dass sich dieses Gesprächs gewahr ist. Und zu versuchen, meinen Körper wahrzunehmen, was sich gut anfühlt, was sich nicht gut anfühlt, überhaupt wahrzunehmen. Alles, was wahrzunehmen ist, der Atem zum Beispiel. Und jeder kann schauen und jede kann schauen, wie ist es, wenn wir hier so da sind. Ganz einfach, Körper mit einbeziehen, Bewusstsein mit einbeziehen. Ein ganz einfaches Experiment mit einem unmittelbaren, direkten Feedback. Und von meiner Seite aus ist das alles. So bin ich da, wenn Fragen von euch kommen. In diesem Zustand des Nichtwissens. Ich habe keine Ahnung, was passieren wird, ob jemand was fragen wird und was.
Kevin, wer ist es, der den Körper mit einbezieht bzw. spürt?
Da ist auf jeden Fall etwas hier, was Körper wahrnimmt. Was Atem wahrnimmt. Wir nennen das Ich. Um rauszufinden, wer ist dieses Ich, Also es ist klar, da ist etwas, was wahrnimmt. Das nenne ich Ich. Das ist unsere Konvention. Das hat sich so eingebürgert. Um herauszufinden, wer ist dieses Ich, wie kann ich so eine Frage beantworten? Wenn ich so eine schwierige Frage bekomme, dann bleibt nichts anderes übrig, als nach innen zu gehen und zu schauen, finde ich da eine Antwort? Wir können das alle gemeinsam machen. Wir können alle gemeinsam schauen, wer bin ich? Und dann mit unserer Aufmerksamkeit nach innen gehen, um da beobachten, was passiert. Auch das ist ein einfaches Experiment. Ich kann sagen, was bei mir passiert, wenn ich nach diesem Ich suche. Innen. Hier wird es still. Wenn ich also nicht mit dem Kopf mental suche nach, wer ist dieses Ich, sondern wirklich tief schaue, finde ich die Quelle dieses Ichs, dann wird es still. Und diese Stille erscheint mir unglaublich kostbar zu sein. Das heißt, wenn so eine Frage dazu führt, dass meine Aufmerksamkeit, die normalerweise nach außen gerichtet ist, wer ist jetzt alles da, und ich richte sie nach innen und hier wird es still, wenn diese Frage dazu führt, dann führt die Frage, wer bin ich, zur Stille. Das genügt mir. Für mich ist das sehr heilsam, sehr mühelos, sehr entspannend. An diesem Platz der Stille zu sein. Bei mir ist es so, dass wenn ich vorher irgendwie mit meinen Gedanken bei irgendeinem Thema unterwegs bin und die Aufmerksamkeit geht nach innen und es wird still, dann bin ich im Paradies angekommen. Könnte man sagen, wenn man das Wort Paradies benutzen will. Auf jeden Fall bin ich an einem Platz angekommen, wo ich sage, da ist es sehr angenehm. Und ich kann das für euch probieren. Wie geht es euch damit? Ich kann nur für mich sprechen. Das ist der Effekt, den diese Frage auf mich hat, wer bin ich, wer ist es, der den Körper wahrnimmt, dann fängt eine Suche an und ich suche an der Quelle. Das heißt, ich muss zurückgehen und schauen, finde ich die Quelle? dieses Ichs. Und ich weiß nicht, ob ich die Quelle finde, aber es wird still. Vielleicht ist diese Stille die Quelle. Das ist dann in dem Moment für mich unerheblich. Erheblich ist, wow. Vorher war Aktivität, mentale Aktivität, das hat sich unruhig angefühlt. Und jetzt ist es still oder still leer. Das zeigt mir, dass es eine Richtung, die hilfreich für mich ist. Ich höre trotzdem die Geräusche. Ich sehe euch, wenn jemand eine Frage stellt, dann höre ich das. Aber von diesem Platz der Stille aus. Nicht wissend, was als nächstes kommt. Nicht wissen müssend, was als nächstes kommt. Nicht wissen müssen, ob es angenehm ist oder unangenehm ist, was als nächstes kommt. Dass es unerheblich erheblich ist. Dieser Platz des Seins, der immer da zu sein scheint, wenn ich meine Aufmerksamkeit von scheinbar äußeren Objekten oder von Gedanken umkehre nach innen.
Also es reizt mich einfach weiter zu fragen, bist du in der Stille oder ist da einfach nur Stille?
Wir können es, am besten können wir diese Fragen beantworten, indem wir gemeinsam unmittelbar erforschen. Wir schauen, unterschiedliche Menschen haben einen unterschiedlichen Zugang zur Stille. Also für nicht jeden ist die Frage, wer bin ich, hilfreich, um in diese Stille zu kommen. Aber wenn Stille da ist, dann ist einfach nur still. Da stellt sich für mich nicht die Frage, ist da ein Ich, was still ist? Also hier ist diese Frage dann eher so, wenn ich mir jetzt diese Frage stellen würde, dann wäre das so eine Unruhe, die in dieser Stille auftauchen würde. Da ist was, was ungeklärt ist. Und ich merke, oh, ich liebe die Stille so sehr. Ich passe sehr gut auf, dass mich nichts ablenkt. Von diesem Platz, den ich jetzt in diesem Moment gefunden habe, der so kostbar ist. Was ist denn dieses Ich? Schauen wir es uns nochmal an. Was ist denn das? Ich erlebe jeden Tag, könnte man sagen, drei verschiedene Zustände. Den jetzigen Zustand nennen wir Wachzustand. Und dann kenne ich noch den Traumzustand und den Tiefschlaf. Und die wechseln sich täglich ab. Der Wachzustand, in dem diese Welt und diese Fragen auftauchen, kommt und geht. Wenn ich schlafen gehe, weiß ich vom Wachzustand gar nichts mehr. Dann entscheidet entweder der Traumzustand, wo es ebenfalls ein Ich gibt, das einen anderen Körper annimmt als diesen Wachkörper, den Traumkörper, und in einer anderen Welt unterwegs ist als in dieser Wachwelt. Das finde ich eine erstaunliche Beobachtung, die sehr wichtig ist für mich. Und im Tiefschlaf weiß ich von gar nichts, weder von diesem Wachkörper, noch von irgendwelchen Ichs, noch von irgendwelchen Welten, das heißt die Wachwelt oder die Traumwelt. Da ist einfach, könnte man sagen, nichts. Wenn ich aber aufwache, weiß ich, ich wusste von nichts, aber ich weiß, ich war da. Im Wachzustand bin ich mir dessen nicht, im Tiefschlaf bin ich mir dessen nicht bewusst, ich bin da. Aber im Wachzustand weiß ich, ich war im Tiefschlaf da und da war nichts. Dieses eine, was in allen drei Zuständen präsent ist, ist der einzige Faktor in meinem Leben, das eine Konstante hat. Alles andere ändert sich. Der Wachzustand kommt und geht, der Traumzustand kommt und geht und der Tiefschlaf kommt und geht. Und etwas ist sich dessen bewusst. Wir sind nicht damit aufgewachsen. Wir haben in der Schule nie über dieses Phänomen gesprochen. Wir haben in unserer Gesellschaft nicht einmal ein Wort, das wir für dieses etwas benutzen, was in allen drei Zuständen da ist. Das heißt, wir sind, was diese Betrachtungsweise betrifft, alle kleine Babys, die noch nicht einmal einen gesellschaftlich anerkannten Begriff gefunden haben für das Einzige, was in unserer direkten Erfahrung immer hier ist. Und jetzt sind wir hier und müssen uns zumindest für dieses Gespräch einigen, wie wollen wir denn das nennen, was sich aller drei Zustände bewusst ist? Dieses Wachzustands, des Traumzustands und des Ichs, was im Traum erscheint, und der andere Körper und der Tiefschlaf. Wie wollen wir das nennen? Es ist egal, wie wir es nennen, Hauptsache wir wissen, was wir meinen, aber wir haben in unserer Sprache kein anerkanntes Wort für das Allerwichtigste, für das, was beobachtet, was kommt und geht oder wahrnimmt, was kommt und geht. Wenn du auf die Straße gehst und Leute fragst, wie nennt man das, die zeigen dir hier oben und sagen, der oder die hat sie nicht mehr alle. Aber eine Antwort, wie man das nennt, wird Otto Normalverbraucher die nicht geben können, vermute ich jetzt mal. Manche Traditionen nennen das Bewusstsein. Andere nennen das Ich. Weil das ist ja logisch. Ich bin mir dieser drei Zustände bewusst. Deswegen macht es auch Sinn zu sagen, ich. Aber ein Ich erscheint in einem dieser drei Zustände gar nicht. Da ist also ein Ich und ein Nicht-Ich im Tiefschlaf. Ein Ich, das sich dessen bewusst ist, dass da kein Ich ist. Das macht die Sprache so schwierig. Und wenn du mich fragst, wer ist dieses Ich, sind wir genau in diesem schwierigen Terrain unterwegs, dass wir unsere Aufmerksamkeit normalerweise nicht auf das richten, was immer präsent ist. Wir sind zu 99, außer, ja, wir sind fast immer irgendwo unterwegs bei dem, was kommt und geht, und zwar fast nur im Wachzustand. Das ist das Einzige, was wir ernst nehmen. Und alles andere, was Teil unserer direkten Erfahrung ist, ignorieren wir und tun so, als wird es das gar nicht geben, als wäre das nicht Teil unserer gelebten Realität. Das heißt, überhaupt solche Fragen zu stellen, auch wenn wir keine Antwort finden sofort, wie wollen wir das nennen? Was immer da ist. Wesentlich ist nicht, wie wir es nennen, sondern finden wir das jetzt in diesem Moment in unserer direkten Erfahrung? Und wenn ja, dann können wir uns sehr glücklich schätzen, weil wir dann mit unserer Aufmerksamkeit dorthin gehen können. Und von dort aus sein können. Und von dort aus dieses Gespräch führen können. Das ist das Wesentliche. Wie wir das nennen, ist letztendlich Nebensache. Hauptsache, wir haben jetzt in diesem Moment alle ein Verständnis von diesem Unterschied. Es gibt Dinge, die kommen und gehen. Alles, was im Wachzustand passiert, kommt und geht, weil ja der Wachzustand selbst kommt und geht. Jede Nacht oder jeden Tag, je nachdem, wie man schlafen geht. Und etwas ist da, das beobachtet das. Da ist etwas, was kommt und geht, und etwas, was scheinbar nicht kommt und geht. Und alles, was ich tue, ist die Aufmerksamkeit auf das richten, was nicht kommt und geht, den Wachkörper mit einbeziehend. Und dann kann man schauen, wie ist es von dort aus zu leben? Wie ist es von dort aus zu sein? Und dann kann man auch im Alltag experimentieren, wie ist es, wenn ich von dort aus die Herausforderungen angehe, die so ein Alltag im Wachzustand mit sich bringt. Oder mit sich bringen kann. Und macht es einen Unterschied, als wenn ich nur bei dem bin, was kommt und geht, oder wenn ich primär bei dem bin, was das beobachtet, was den ganzen Wachzustand wahrnimmt und einen Teil meiner Aufmerksamkeit dem widme, was jetzt in diesem Moment meine Aufmerksamkeit erfordert. In meinem Fall jetzt dieses Gespräch präsent zu sein, für was auch immer von euch kommt. Und dieses Experiment können wir beliebig oft durchführen, vorausgesetzt, wir erinnern uns überhaupt daran, dass es ja tatsächlich etwas zu geben scheint, was nicht kommt und geht, und diese drei Zustände, die kommen und gehen, jeden Tag beobachtet oder wahrnimmt. Das vergessen wir. Und diese Vergesslichkeit führt zu vielen Schwierigkeiten. Nämlich, dass wir die Probleme des Alltags, dass wir da versinken, vergessend, dass es da etwas gibt, was sich dessen bewusst ist, was größer ist, was, wenn wir überprüfen, was in meiner direkten Erfahrung nicht kommt und geht. Ich kann mich nicht erinnern, jemals nicht da gewesen zu sein. Aber ich kann mich erinnern, dass die Wachwelt regelmäßig nicht da ist. Die Corinna hat gefragt, hallo Kevin, könntest du etwas über das Tiefersinken erzählen? Es wird oft davon erzählt, aber ich kann mir darunter überhaupt nichts vorstellen. Gerne.
Kevin, gerade nur zum Verständnis, die Corinna hat das kopiert aus dem YouTube-Chat.
Ah, okay.
Also
Gut.
KJ hat das gesprochen.
Okay. KJ hat das geschrieben. Ja. Okay. Dann ist noch eine Anmerkung. Bei mir ist bei der Meditation nur neutrale Stille, ohne jeglichen Schnickschnack. Schnickschnack. Gut. Also tiefer sinken für mich bedeutet, dass wenn ich nach innen gehe mit meiner Aufmerksamkeit oder wenn ich zu dem gehe, was diese drei Zustände, Wachzustand, Traumzustand, Tiefschlaf, was sich dessen bewusst ist, wenn ich dorthin gehe mit meiner Aufmerksamkeit. Das ist wie ein Ozean. Ja, das wird auch gern Bewusstsein genannt. Nicht unproblematisch dieser Begriff, aber es wird verwendet und vollkommen okay. Das wird auch oft mit dem Ozean verglichen. Also ich finde da keinen Boden. Das heißt, ich kann da tief versinken. An die Oberfläche des Ozeans gehe ich, wenn ich mit meiner Aufmerksamkeit mehr nach außen gehe. Und in die Tiefe des Ozeans geht, wenn ich weggehe von dem, was außen ist, von der Oberfläche. Nimm mir den Ozean, da sind über dem Ozean Vögel und der Himmel. Und ich gehe die andere Richtung, weg von dem, was sich bewegt. Das ist, was ich unter Tiefe verstehen würde. Und je mehr ich da bin, umso tiefer wird in meiner direkten Erfahrung diese Stille. Bei mir gibt es tatsächlich Schnickschnack. Diese Stille ist neutral, das könnte man durchaus so bezeichnen, KJ. Und der Schnickschnack, als Schnickschnack würde ich das bezeichnen, was uns ablenkt von dieser Stille. Das ist für mich Schnickschnack. Das ist also, oh, ich habe hier einen Schmerz oder was auch immer es ist. Die Probleme, die Dinge, die uns Probleme im Leben verursachen. Oder auch die angenehmen Dinge wie Eis essen gehen oder mit einem Liebhaber zusammen sein oder einer Liebhaberin oder was auch immer. Das würde ich alles als Schnickschnack bezeichnen. Das ist jetzt meine persönliche Definition. Und die Tiefe des Ozeans. Und es ist überhaupt nichts gegen Schnickschnack einzuwenden. Weder gegen angenehmen Schnickschnack oder unangenehmen Schnickschnack. Wenn ich das aus der Tiefe des Ozeans, wenn ich damit aus der Tiefe des Ozeans präsent bin. Natürlich, wenn man unter Meditation versteht, ich bin in einem stillen Raum und ich ziehe mich zurück und da sind keine großen, da sind keine anderen Menschen, die mich ansprechen, dann ist es der einzige Schnickschnack, der in der Regel Probleme verursacht, die Gedanken oder bei manchen die Gefühle, wenn sie insbesondere, wenn sie unangenehm sind. Oder auch Körperempfindungen, wenn sie unangenehm sind. Viele von uns leiden körperlich und spüren zu jedem Moment im Wachzustand Schmerzen. Diese würden auch in dieser sogenannten Meditation auftauchen. Also neutrale Stille ohne jeglichen Schnickschnack kenne ich nur aus dem Tiefschlaf. Da ist wirklich kein Schnickschnack. Und das wichtigste Schnickschnack, was nicht da ist, ist dieses vermeintliche Ich. Auch das ist Schnickschnack. Aus der Perspektive des Tiefschlafs. Ja, danke für diese schöne Frage. Und wir können Moment für Moment überprüfen, wie ist es einfach nur zu ruhen. Einfach nur zu ruhen, ohne was machen zu müssen. Zu ruhen und gleichzeitig wach zu sein. Präsent zu sein miteinander. Das ist kein Ruhen wie Schlafen, sondern das ist ein waches Ruhen. Ein Präsentsein. Für das, was wesentlich ist. Wesentlich ist das, was alles wahrnimmt. Wenn jemand etwas Wesentlicheres kennt als das, bin ich ganz Ohr.
Kevin, gibt es für dich einen Unterschied zwischen Bewusstsein und Gewahrsein?
Nicht, wie ich es benutze. Aber diese Wörter sind nicht Wörter, die wir gewohnheitsmäßig in unserem Elternhaus, zumindest ich nicht in meinem Elternhaus, wie man über Bewusstsein oder Gewahrsein gesprochen. Das heißt, das ist für die meisten von uns Neuland. Und wenn wir es mal genau anschauen, im Tiefschlaf, das ist für mich wahrscheinlich der kostbarste aller drei Zustände. Meistens widmen wir dem Tiefschlaf keinerlei Aufmerksamkeit, weil wir sagen, da ist ja nichts passiert. Und gerade deswegen, weil wir uns so gut zu erholen scheinen, wir sagen ja todmüde ins Bett und wachen auf. Und wenn wir Glück haben, wir haben gut geschlafen, haben wir auf jeden Fall mehr Energie in der Regel, wenn wir aufwachen, als wir schlafen gingen. In diesem Nichtszustand regenerieren wir. Das finde ich ein schönes Indiz des Universums, das mich auf etwas hinweist. Bewusstsein und Gewahrsein. Im Tiefschlaf sind wir uns nichts bewusst, oder? Geht es euch auch so? Und trotzdem nennen wir auf der einen Seite das, was sich nichts bewusst ist, Bewusstsein. Und gleichzeitig sagen wir, da war kein Bewusstsein. Ich war mir nichts bewusst. Oder ich war mir nichts gewahr. Das heißt, einerseits benutzt die spirituelle Tradition das Wort Bewusstsein für das, was alle drei Zustände wahrnimmt. Und andererseits benutzt es das Wort Bewusstsein für das, was im Wachzustand wahrgenommen wird und für das, was im Traumzustand wahrgenommen wird. Also für das, was wahrnimmt, also für das Wahrgenommene, für den Wahrgenommenen, für den Inhalt. Und im Tiefschlaf ist kein Inhalt. Also sind wir uns nichts bewusst. Versteht ihr diese Problematik mit dem Wort Bewusstsein und Gewahrsein? Aber gut, wie gesagt, wir haben keine anerkannten Begriffe für diese feinen Unterscheidungen in unserer Tradition. Wir sind diesbezüglich spirituelle Babys, die Inder sind da viel, viel weiter und haben sehr dezidierte Begriffe für alles Mögliche, für diese feinen Unterscheidungen. Also für mich, ich benutze Bewusstsein und Gewahrsein als Synonym und parallel, die Vasitas-Frage zu beantworten.
Kevin, ich hätte auch noch eine Frage.
Gerne, Yvonne.
Also aus dieser Tiefe des Bewusstseins, sind wir da automatisch also besser miteinander verbunden?
Gute Frage. Auch da, ich halte nichts davon, Antworten zu geben, die nicht überprüfbar sind. Das heißt, wir können direkt selbst schauen. Der Schlüssel jetzt, wonach wir schauen, ist Verbindung. Ja? Wie funktioniert Verbindung? Jeder Mensch, wir sind Säugetiere, sehnt sich nach Verbindung. Aber was genau bedeutet das? Da ist ein Bewusstsein und alles, was überhaupt benennbar ist, das heißt, auch alle Menschen taucht in unserer Erfahrung in diesem Bewusstsein auf. Es gibt kein einziges Objekt oder Lebewesen, was je in unserer direkten Erfahrung unabhängig von diesem Bewusstsein auftaucht. In unserer direkten Erfahrung, das können wir unmittelbar überprüfen, ob das wahr ist oder nicht. Und im Tiefschlaf tauchen keine Menschen auf, mit denen sich, da taucht auch kein Ich auf, da ist kein Konzept von einem Ich, das sich mit einem Du verbinden könnte. Verbindung ist etwas, was wir im Wachzustand suchen. Im Traumzustand merken wir erst, wenn wir wach werden, dass das Ich ein Konstrukt war, dass der Körper, der Traumkörper ein Konstrukt war und dass alle Menschen, die im Traum erschienen, auch ein Konstrukt war. Also davon Verbindung zu sprechen, erscheint mir eine zweifelhafte Untersuchung zu sein. Das heißt, Verbindung ist etwas, was wir tatsächlich nur in meiner Erfahrung, und ihr könnt es prüfen, ob das bei euch auch so ist, was im Wachzustand für unser Thema ist. Und im Wachzustand, alles, was erscheint, erscheint nur, weil da etwas ist, was sich dessen bewusst ist. Das heißt, du, die die Frage gestellt hat, Yvonne, bist jetzt nicht getrennt von mir, der diese Frage hört, der dich sieht auf dem Bildschirm, der dich wahrnimmt. Ich habe nie eine direkte Erfahrung, dass es dich gibt, unabhängig von diesem Bewusstsein. Da ist in meiner direkten Erfahrung gar keine Trennung. Wenn etwas nicht getrennt ist, dann muss ich mich fragen, wieso suche ich eine Verbindung? Oder was läuft da für ein Muster, wenn ich eine Verbindung suche? Und wenn ich aber tief schaue, das, womit ich mich verbinden möchte, überhaupt nicht getrennt ist von mir, wenn ich mich als das Bewusstsein betrachte. Jetzt, das ist eine Ebene, wenn wir uns als Bewusstsein betrachten. Wenn ich mich aber als Mensch betrachte, das heißt, wenn ich vergesse, dass ich Bewusstsein bin, dann erscheint es so, als ob ich dieser Körper wäre. Und da sehe ich andere Körper und die scheinen getrennt von mir zu sein. Das heißt, wenn ich von diesem Platz aus lebe, ich bin der Körper, da ist eine Welt, die ist außer mir. So leben wir im Alltag, im Wachzustand. Dann suchen wir irgendwie nach Verbindung. Wenn wir zurückkehren und uns als das Bewusstsein erkennen, in dem alles erscheint, ist keine Trennung da. Der Grund, warum ich auf den Körper verweise, zusätzlich zum Sein oder zum Bewusstsein, ist, weil wir hier tatsächlich Kontakt fühlen. Als Menschen sehen wir uns nach dem Kontakt, nach Gleichgesinnten, nach anderen Menschen. Das ist Teil unseres biologischen Daseins. Das ist gesund, das ist normal. Da ist überhaupt nichts verkehrt daran. Wir haben aber jeden Moment Kontakt, Verbindung. Nämlich Verbindung von dem, was wahrnimmt, zum Körper. Ich kann den Kontakt, ja, wenn ich aufstehe, dann fühle ich mein ganzes Gewicht auf meinen Füßen. Dann spüre ich den Kontakt auf dem Boden. Ich spüre den jetzt, wo ich sitze. Ich habe eine Lehne, ich kann mich zurücklehnen und den Kontakt im Rücken spüren. Ich kann mich halten, ja, wenn ich mich sehne danach, von jemandem gehalten zu werden. Ich bin auf niemanden angewiesen. Ich kann mich selbst halten und mich selbst wiegen. Mich selbst trösten, mich selbst lieben. Deswegen, und dieser Kontakt, das kann jeder prüfen, wie das ist, wenn ich den Kontakt mit mir selber wahrnehme, die Verbindung zu mir selber im Sinne von zu diesem Körper, wie fühlt sich das an? Wenn ich im Kontakt mit mir selber bin und im Kontakt mit dem, was alles wahrnimmt, wird die Verbindung zu einem anderen Menschen eine ganz andere Qualität haben, als wenn ich nicht im Kontakt mit meinem eigenen Körper bin und nicht im Kontakt bin mit dem, was alles wahrnimmt, also mit meinem Bewusstsein oder Gewahrsein und von einem Platz des Nichtskontaktes mit mir selbst versuche, in Kontakt zu gehen mit jemand anders, das wird nicht so gut funktionieren. Zumindest ist es bei mir so. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Das wirft alle möglichen Probleme auf.
Kevin, bei dir ist das Bild gerade so ein bisschen unscharf geworden.
Ja, das ist so eine Autofokuskamera und die braucht eine gewisse Zeit, ja, wenn ich mich sehr bewege, um wieder Schärfe zu finden. Vielleicht, wenn ich mich nochmal bewege, findet sie das wieder.
Okay.
Und wenn nicht, dann bin ich unscharf. Aber das Wesentliche ist, wie scharf ist das Bewusstsein, dass das wahrnimmt. Wie sehr ist mein Fokus? Mein Fokus mit aller Schärfe auf das eigene Bewusstsein geht, scheint es, also zumindest hier, überhaupt gar keinen Unterschied zu machen, wie scharf die Außenwelt ist. Im Gegenteil, wenn wir schon über Fokus, weil das ist ja was mit den Augen wahrgenommen wird, ne? Typischerweise, gewohnheitsmäßig, geht unser Fokus auf das, worauf es fokussiert. Auf ein Objekt, in diesem Fall vielleicht auf mich, weil ich gerade spreche. Wir können schauen, das ist unsere Gewohnheit. So gehen wir in Kontakt mit jemandem. Wir richten unsere ganze Aufmerksamkeit auf die Person, mit denen wir in Verbindung treten wollen, in Kontakt kommen wollen. Vergessen unser Bewusstsein, dass das wahrnimmt. Vergessen unseren Körper und fokussieren. Wie ist es, wenn wir unseren Fokus weit experimentell weit halten und die Aufmerksamkeit auf den Raum richten, in dem die Objekte erscheinen? Also wenn ich jetzt zum Beispiel das Objekt bin, anstatt auf mich zu fokussieren, fokussieren wir weit. Das heißt, wir sehen den Bildschirm als Ganzes. Wir gehen noch weiter. Wir sehen den Raum, in dem der Bildschirm erscheint. Dann verliert alles, was auf dem Bildschirm ist, an Schärfe, an Fokus. Dann verliere auch ich Fokus. Aber mein eigener Fokus ist ganz weit. Und trotzdem seid ihr da. Ich würde jedes Wort mitbekommen, was ihr sprecht. Ja. Das heißt, gewohnheitsmäßig ist unser Augenfokus auf ein Objekt gerichtet. Und wir können experimentieren, wie ist es, wenn wir das umkehren und wir richten den Fokus nicht auf Objekte, sondern auf den Raum, in dem die Objekte auftauchen. Macht das einen Unterschied, so präsent zu sein, den Körper mit einbeziehend und das Gewahrsein mit einbeziehend, was dieses Gespräch verfolgt? Wie wirkt das, wenn wir so da sind auf unserem Nervensystem? Beruhigt sich da was? Entspannt sich da was? Werden die Gedanken mehr oder weniger? Das ist ein ganz einfaches Experiment, was man machen kann. Wenn wir noch einen Schritt weiter gehen, wir hören die Worte, wir fokussieren aber nicht auf die Worte, sondern wir fokussieren auf die Stille, in der diese Worte erscheinen. Wie ist es, diese Komponente mit dazu zu nehmen? An weiten Blick, der Fokus, der Augenfokus ist nicht auf Objekte, auf dem Bildschirm, sondern geht weit über den Bildschirm hinaus, den Raum mit einbezieht. Und unser Fokus der Ohren hört zwar die Worte, fokussiert aber auf die Stille, in dem diese Worte erscheinen. Den Körper mit einbeziehend, das Bewusstsein mit einbeziehend. Wie fühlt sich das an? Meines Erachtens ist das ein Experiment, wenn sich das interessant anfühlt, was sich lohnt, in Eigenregie immer wieder zu wiederholen, zu schauen, wie ist das, von diesem Platz aus zu leben? Wie ist das, von diesem Platz aus meinen Alltag zu leben? Wenn ich jemanden pflegen muss, zum Beispiel, es gibt viele Leute, die pflegen, wie ist es von dort aus, eine Mutter oder Vater oder egal wer zu pflegen? Wie ist es von hier aus, Kinder großzuziehen? Wie ist es von hier aus, von so einem Platz aus, dem Chef oder der Chefin Rede und Antwort zu stehen? Das können wir probieren. Wie ist es in diesem Moment? Weil mehr haben wir nicht. Wir können immer nur schauen. Wie ist es in diesem Moment, wenn wir uns weit machen, ja, unseren Fokus weit machen und offen sind für das, was geschehen wird, von dem wir nicht wissen, was das sein wird? Und wenn wir was vergessen, zum Beispiel den Körper, immer wieder zu üben, ihn mit einzubeziehen. Wenn wir vergessen, unser Sein, unser Bewusstsein immer wieder unsere Aufmerksamkeit zurückzuholen, samt mit uns umgehend, weil die Gewohnheit eine andere ist, immer nach außen zu gehen, zum nächsten Gedanken, in der Regel. Sanft, das ist eine sehr alte Gewohnheit, die wir jahrzehntelang praktiziert haben. Und jetzt haben wir die Möglichkeit, mal was Neues zu praktizieren in unserem Leben. So zu schauen, wie ist das, finden wir da was, was kostbar ist.
Was ich dazu doch noch fragen möchte, also wenn man jetzt diesen Fokus so weit werden lässt und so, dann ist das ja unpersönlich, sage ich mal. Und reicht Kindern das, also wenn die ein unpersönliches Gegenüber haben?
Das ist eine gute Frage. Es ist tatsächlich so, das kommt ja aus deiner direkten Beobachtung, dass wenn dein Fokus weit ist, dass das, was du so ernst genommen hast, weniger Gewicht hat. Ne? Also unpersönlich heißt das, ich scheint nicht mehr so eine große Rolle zu spielen, oder? Wir können die Frage nur beantworten, indem wir experimentieren. Ich meine, ich bin mit dir jetzt so präsent. Und du kannst für dich selber schauen, hast du das Gefühl, dass ich präsent mit dir bin, obwohl mein Fokus weit ist? Oder hast du das Gefühl, dass ich deine Frage nicht richtig bemerke oder nicht genau mitkriegt, worum es geht. Ja, wir können das unmittelbar überprüfen.
Ja, so, also so ist es jetzt für mich okay, aber ich bin ja auch kein Kind.
Ja, aber wir sind große Kinder gewissermaßen. Wir haben mehr Reife, wir haben mehr Lebenserfahrung. Auf der anderen Seite haben wir auch Dinge verloren, die Kinder noch haben. Spontanität im Moment zu leben, sich nicht so einen großen Kopf zu machen über alles Mögliche. Also wir haben, ja, wenn, ich meine, Kinder sind natürlich in unterschiedlichem Alter. Ein einjähriges Kind wird eine andere Art von Aufmerksamkeit brauchen als ein 15-jähriges Kind. Wir können schauen, ist es möglich? Also, wenn ich zum Beispiel ein ganz junges Kind habe und das ist, lernt jetzt gerade zu laufen, sagen wir, es ist ein Jahr alt oder sowas um den Dreh, und ich bin auf der Straße oder auf dem Bürgersteig, das Kind in dem Alter oder mit 1,5 macht sich oft großen Spaß, den Bürgersteig zu verlassen zu wollen und auf die Straße zu gehen, weil ihnen das nicht bewusst ist, dass das eine große Gefahr ist. Das heißt, ich muss als Vater sehr präsent sein. Ich lasse das Kind nicht einen Moment. Also ich kann entweder das Kind festbinden, das sieht man leider manchmal, oder ich möchte das Kind möglichst frei sein lassen, dann ist es nicht angebunden an mich. Aber ich bin wach. In dem Moment, wo ich sehe, dass das Kind einen Schritt auf die Straße tut, bin ich da mit meinem Arm und halte es. Gleichzeitig in meiner Erfahrung ist es möglich, meine Aufmerksamkeit immer auf dem Bewusstsein zu haben, dass sich meines Körpers und des Körpers des Kindes bewusst ist. Und zu wissen, wenn ein Kind in dem Alter lernt es eher zu sprechen, davor müssen wir ihre Sprache interpretieren? Was ist jetzt los? Braucht es eine neue Windel? Hat es Hunger? Hat es Durst? Präsent sein mit der Aufmerksamkeit auf dem Bewusstsein, den Körper mit einbeziehend, ist kein Widerspruch. Im Gegenteil, wenn ich den Körper außer Acht lasse, wenn ich das Bewusstsein vergesse, was sich um alles kümmert, dann bin ich nicht wirklich präsent, sondern dann ist meine Aufmerksamkeit einzig auf einem kleinen Segment der erfahrenen Realität. Deswegen wird der Begriff Aufwachen auch benutzt, weil es ist ein Wachzustand, wo ich hochpräsent bin, nicht wissend wofür, weil ich nicht weiß, was der nächste Moment bringt oder gar dieser Moment. Es ist ein wacher Zustand. Mit der Stille des Tiefschlafs, ruhend in der Stille des Tiefschlafs, wach für das, was im Wachzustand meine Aufmerksamkeit erfordert.
Also eine ganz kurze Frage hätte ich noch. Kann das auch sein, also ist dann auch die Liebe wahrscheinlich also mehr, stärker?
Was meinst du mit der Liebe?
Naja, ich hatte gerade so, also ich habe erst die Frage gestellt und dann habe ich aber dann auch gedacht, nee, die Frage ist eigentlich, natürlich geht das auch so, aber ist, dann kam aber auch, nee, es kann sogar die Liebe noch stärker sein.
Natürlich, wenn ich das liebe, was sich allen bewusst ist, ja, wo will ich denn anfangen mit Liebe? Will ich das alles vergessen und ich gehe zu irgendeinem Objekt, sagen wir mal ein Kind, was in dieser Wahrnehmung erscheint, dann habe ich meine Liebe vergeudet, weil ich das Eigentliche, was das wahrnimmt, außer Acht gelassen habe. Die Liebe fängt dort an, bei dem, was alles wahrnimmt. Dann ist dieser Körper, wird wahrgenommen und ich kann praktizieren, diesen Körper zu lieben. Auf welche Art auch immer, indem ich sage, so wie es ist, ist es. Ja? Ich mache mir keinen Stress, weil andere mich gern anders hätten. Oder ja, das ist alles Liebe, einfach Selbstliebe. Ne? Und wenn ich diesen Grundstock an Liebe gelegt habe, erst dann bin ich überhaupt in der Lage, Liebe zu sprudeln, Liebe zu sein, Liebe zu teilen.
Danke. Vielleicht möchte jemand anderes noch fragen.
Liebe ist so ein Wort, das wir oft, ich meine, als Kind ging es mir so, dass ich mich nach jemandem gesehnt habe, der mich versteht oder die mich versteht, schon sehr früh. Da ist einem oft nicht klar, man sucht irgendwie jemanden aber, oder etwas, man weiß nicht genau, was es ist, als Jugendlicher oder wenn die Hormone dann projiziert man diese Sehnsucht auf irgendjemand anders, auf eine Person des anderen Geschlechts oder desgleichen, wie auch immer. Da ist dieses Gefühl, mir fehlt irgendwas und ich würde gern komplett sein. Und da bezeichnen wir Liebe das, wenn sich das finden könnte, wenn sich diese andere Person finden könnte, die mich verstehen könnte, die ich verstehen könnte, dann könnten wir uns lieben. Das ist, also so bin ich aufgewachsen mit dieser Idee von Liebe. Aber Liebe fängt zu Hause an. Jede Reise fängt zu Hause an. Jede Reise fängt an, von wo ich bin. Und ich bin hier, mir dessen bewusst und dieses Körpers bewusst. Und wenn ich Liebe praktizieren will, dann kann ich das hier machen, zu Hause. Ich muss nirgendwo hingehen. Wenn es mir hier zu Hause nicht gelingt, Liebe zu praktizieren, das heißt, das zu lieben, was sich allen bewusst ist, dass ohne das ist alles nichts, dieses Bewusstsein, das wir ich nennen. Und dann diesen Körper zu lieben. Wie will es mir denn gelingen, jemand anders zu lieben, wenn ich das Unmittelbare nicht lieben kann, weil ich es vergesse? Das heißt, mein Kind kann ich erfolgreicher in meiner Sicht lieben, wenn ich selbst liebe. Das Bewusstsein, was das Kind wahrnimmt, das Bewusstsein, das meinen Körper wahrnimmt, auch das des Kindes wahrnimmt. Das Bewusstsein, was die Lebendigkeit und die Bedürfnisse des Kindes wahrnimmt. Deswegen sagte vermutlich Jesus auch, lieb den anderen oder so ähnlich, bin nicht so gut mit Zitaten, so wie euch selbst oder so ähnlich. Erst kam bei ihm die Selbstliebe. Und dafür dürfen wir uns Zeit nehmen. Jetzt, immer. Und wenn wir dieses Fundament haben, wenn wir unser Haus auf diesem Fundament gebaut haben, auf diesem Stein, in Anführungszeichen, dann sind die Chancen größer, dass wir, wenn wir in Verbindung gehen mit jemand anderem, dass da diese Verbindung für alle hilfreich und nährend ist. Und das ist unabhängig davon, ob das ein Kind ist oder ein Partner oder eine Partnerin oder unsere Eltern oder Arbeitskollegen oder Kolleginnen.
Also ich muss ehrlich sagen, mir kommt das ein bisschen einfach vor, weil es gibt ja dieses Bindungstrauma-Ding. Also geht das auch darüber?
Was meinst du genau? Geht was darüber?
Naja, also mit Bindungstrauma heilt das auch, indem man die Essenz, die Liebe wahrnimmt und dann ist gut.
Ja, was heißt dann ist gut? Ich meine, das ist ein lebenslanges Übungsfeld. Ja. Welche Möglichkeiten haben wir? Viele von uns haben, was wir Bindungstrauma nennen. Das heißt, unsere Eltern haben nicht gelernt, überhaupt mit sich selbst in Kontakt zu sein. Vom Bewusstsein haben sie vielleicht noch nie was gehört. Noch nie jemand hat unsere Eltern darauf aufmerksam gemacht, wie ist es, wenn du deine Aufmerksamkeit auf das richtest, was bewusst ist. Das heißt, die meisten von uns sind in einem Umfeld aufgewachsen, wo die wichtigste Verbindung, nämlich unsere Verbindung zu den Eltern, traumatisch war, weil unsere Eltern selbst nicht in Verbindung waren. Und das über Generationen hinweg. Jetzt gibt es natürlich, und das ist sehr gut so, mehr und mehr Traumatherapeuten, die sich dieser Dinge bewusst sind und die den Körper mit einbeziehen, neues Bewusstsein schaffen. Was selten ist, ist in diesem Zusammenhang, dass auch das Bewusstsein selbst mit einbezogen wird, das eigentliche Herz unserer direkten Erfahrung. Meines Erachtens ist das wesentlich, essentiell die Essenz. Wenn jemand das nicht einbezieht, weil es selbst nicht von diesem Platz aus lebt und aber den Körper einbezieht und andere Menschen dazu animiert, ihren eigenen Körper zu beobachten, Gefühle zu beobachten, Empfindungen zu beobachten, ist das sehr hilfreich. Sehr hilfreich. Weil sonst sind wir größtenteils mental unterwegs und das ist sehr schmerzhaft. Das heißt, Körper mit einbeziehen, beobachten, was passiert, wo fühlt sich was an, angenehm, unangenehm, wie verändert es sich, und das Sein und das Bewusstsein einbeziehen. Das ist das beste Fundament. In meiner Erfahrung, wir können das unmittelbar überprüfen. Ich versuche nichts zu sagen, was man nicht selbst überprüfen kann. Weil sonst müsst ihr mir was glauben und dann ist das eine Religion. Glaube ist Religion. Das heißt, irgendjemand erzählt, so und so ist es. Aber wenn wir das nicht unmittelbar sofort in diesem Moment überprüfen können, dann hat das Erzählte wenig Kraft.
Dann hätte ich doch noch eine Frage. Also ich habe vorhin mit einem Freund gesprochen. Ich habe ihm erzählt, dass ich heute Abend mit dir spreche. Und du hast ja auch so eine Ausbildung in SE, oder? Und ich habe ihn gefragt, was SE ist, weil er hat mal so eine Therapie gemacht. Und er hat mir das kurz erklärt, aber wusste nicht, ob das so richtig ist, dass man also hin und her pendelt zwischen einem angespannten Körperteil und ein entspanntes und das so hin und her und das ist alles.
Gut, es ist nicht alles und es ist ein Teil. SE steht für Somatic Experiencing. Somatic, Soma, das ist der Körper. Und to experience ist erfahren oder wahrnehmen. Es ist, könnte man sagen, eine körperorientierte Psychotherapie, Traumatherapie. Die primär dafür gedacht ist, wenn jemand Erfahrungen gemacht hat in seinem Leben, vielleicht in der Kindheit, die eben später im Leben als Erwachsener beispielsweise immer noch Schwierigkeiten bereiten. Beispiel. Ich bin in einer Familie aufgewachsen, wo meine Mutter selbst traumatisiert war. Und ihr Trauma hat sich so geäußert für mich, dass es nicht möglich war, in ihrer Nähe zu sein. Das Leben im selben Raum mit meiner Mutter habe ich als die Hölle erfahren. Das würde man ein schweres Bindungstrauma nennen können, weil das Leben fing an, angenehm zu werden in dem Moment, wo ich die Tür aufgemacht habe und mich in einen anderen Raum begeben habe, als den, in dem meine Mutter war. Das ist keine hilfreiche Umgebung für ein Kind, so aufzuwachsen. Wenn du täglich diese Erfahrung machst, dass du deiner Hauptbezugsperson aus dem Weg gehen musst, um überhaupt überleben zu können. Das heißt, ich habe viel Zeit draußen in der Natur. Das war eins der positiven Aspekte dieses Bindungstraumas. Und hatte eine Beziehung zu der Natur, könnte man sagen, statt zu meiner Mutter. Also ich war nicht beziehungslos. Aber wenn du täglich die Erfahrung machst, dass du nicht in Kontakt sein kannst mit deiner Hauptbezugsperson, dann wird das auf all deine Beziehungen eine Auswirkung haben, aller Wahrscheinlichkeit nach. Das typischerweise wird sich das zum Beispiel in meinen Beziehungen zu Frauen äußern. Ja, meine Mutter war für mich als Kind eine Gefahr. Und was passieren kann im Trauma, ist, dass ein Kind, das so aufwächst, zum Beispiel jede andere Frau oder potenzielle Partnerin als Gefahr wahrnehmen kann. Solche Muster spielen sich ab. Und wenn sich so ein Muster einschleicht, dann ist das natürlich problematisch für die Person und hilfreich, wenn diese Person sich davon befreien kann. Und wir alle haben Situationen erlebt, wo wir bestimmte Muster akquiriert haben, die mit unserer Kindheit zu tun haben, die wir als Erwachsene weiter mit uns tragen, so lange, bis uns diese Muster bewusst werden und wir Wege finden können, das, was uns Schwierigkeiten bereitet hat, in Frieden zu bringen. Und hier leistet eine körperorientierte Psychotherapie wie Somatic Experiencing hervorragende Arbeit. Wenn jemand, nehmen wir mal ein anderes Beispiel von einem Trauma, einen Unfall gehabt hat, Verkehrsunfall, kann es genauso sein, dass er Langzeitfolgen hat. Jedes Mal, wenn ein Auto kommt, das er erschrickt beispielsweise, oder ne, es kann das ganze Leben, auch ein Unfall kann das ganze Leben verändern. Ein Traumatherapeut kann mit diesem Unfall auf eine sanfte Art und Weise arbeiten, um dein Beispiel aufzugreifen, wenn man sich mit dem Klienten dem Trauma, dem ursprünglichen Trauma etwas nähert. Und in dem Moment, wo man merkt, der Klient wird jetzt überfordert, weil das alles wieder hochkommt, ist es hilfreich, diese Überforderung zu verlangsamen und den Klienten oder die Klientin wieder zu ressourcieren und Boden unter den Füßen bekommen zu lassen, um danach wieder weiter mit dem Trauma arbeiten zu können, mit dem Ziel, da was dauerhaft auflösen zu können. Und da gibt es viele, viele Werkzeuge. Also das wäre viel zu einfach zu sagen, dass das jetzt, aber das ist ein Werkzeug.
Okay, danke.
Für uns alle, wir können einen praktischen Wert daraus ziehen, dass wenn Dinge schwierig werden für uns in unserem Leben, und das geht jedem so, auch jemandem, der mit seiner Aufmerksamkeit primär beim Bewusstsein ist. Jeder Mensch erlebt schwierige Situationen, herausfordernde Situationen, manchmal täglich. Dass wenn Dinge schwierig werden für uns, dann können wir dieses Werkzeug einsetzen für uns und Dinge verlangsamen. Verlangsamung ist selten verkehrt. Den Atem einfach nur wahrzunehmen, hat bei vielen Menschen den Effekt, dass sich was beruhigt und etwas verlangsamt. Ein Objekt im Raum anzuschauen, was sich als schön anfühlt, hat bei den meisten von uns den Effekt, dass es uns ressourciert und die Gedanken oder die Gefühle verlangsamt. Das heißt, wenn wir über solche Werkzeuge reden, die in Somatic Experiencing zentrale Werkzeuge sind, dann ist es hilfreich zu teilen, wie können wir davon in unserem Alltag profitieren. Ohne dass es jetzt um Traumatherapie geht, sondern um die Herausforderungen des Alltags. KJ schreibt noch im Chat, vielen lieben Dank, du hast es wirklich super erklärt, danke auch. Ja, das sind Themen, über die es sich lohnt, immer wieder mal zu sprechen oder überhaupt, wenn uns etwas Schwierigkeiten bereitet, wiederholte Schwierigkeiten bereitet, dann ist es hinderlich dafür, selbstfrieden zu sein und von dem Platz der Stille aus zu leben. Das heißt, solche Gespräche oder Satsang insgesamt ist ein willkommener Ort, über solche Schwierigkeiten zu reden und zu schauen, ist es möglich oder wie ist es möglich, das, was uns im Leben Schwierigkeiten bereitet, in Frieden zu bringen, sodass wir unser Leben von einem Platz des Friedens aus meistern können. Das ist das, wofür ich zur Verfügung stehe. Und wenn es keine Schwierigkeiten gibt, dann können wir einfach ruhen und schauen, wie ist das. Ist es möglich, diese Stille zu genießen? Einfach zu ruhen. Den nächsten Gedanken nicht. Keine oder wenig Energie zu geben. Den Körper wahrnimmt, die Hauptaufmerksamkeit auf Sein, aufs Bewusstsein und gleichzeitig sehr präsent zu sein, sehr wach zu sein für das, was sich in diesem Moment zeigt. Ist es möglich, dauerhaft so zu leben? und wie könnte das funktionieren? Das wichtigste Element ist überhaupt erst einmal auf den Geschmack zu kommen, an dem Platz der Stille zu sein, wach, präsent und still. Wenn wir auf den Geschmack kommen, entwickeln wir ein Interesse. Wenn wir ein Interesse entwickeln, fangen wir an, das uns zu erinnern oder Situationen zu suchen, in denen wir erinnert werden. Und dann können wir üben für uns, immer wieder die Aufmerksamkeit zu dem holen, was hilfreich ist. Es ist für jeden und jede möglich, Friede zu sein in diesem Leben. Durch Interesse, und dadurch, dass wir das zu dem Wichtigsten machen, zu dem Wichtigsten in unserem Leben. Das sind gute Voraussetzungen. Prioritäten setzen. Wenn der innere Friede, die innere Stille zur obersten Priorität wird, sind wir auf dem besten Weg. Unsere Zeit kommt zu Ende. Geht zu Ende für heute. Dankeschön, dass ihr da wart, da seid. Für mich gibt es nichts Schöneres, als gemeinsam Stille und Friede zu sein. Und zu untersuchen, was uns daran hindert, so zu leben.
Danke dir.
Ja, danke auch.
Bis zum nächsten Mal.